Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigtext für heute gehen wir weiter im Epheserbrief. Und heute das Thema aus 2 mach 1. Wir sind im zweiten Kapitel des Epheserbriefes und das sind die Verse 11 bis 16. Ein etwas längerer Text, auch weil ich aus der neuen Genfer Übersetzung lese. Und ihr dürft gerne mitlesen. Denkt noch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Bezeichnung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Vor einer Woche feierten wir 30 Jahre deutsche Einheit. Und es kursiert immer noch so in uns. Meine Generation, die hat das ja nicht ganz so stark mitbekommen. Schon ein bisschen mitbekommen, aber was das alles bedeutet als Kinder, das war noch eine andere Sache. Und doch, wenn man jetzt die Bilder schaut und das war wunderschönes Material dabei und nachverfolgt hat, dann merkt man ein bisschen, wie es für eine Stimmung da aufkam. Was für eine Erleichterung. Wahnsinn, was da geschehen ist. Ein Wunder. Die Mauer muss weg und die Mauer kam weg. Und es war erstmal unvorstellbar. Die Mauer, das war eigentlich größtenteils in Berlin eine Mauer, sonst war es ja eigentlich ein Zaun. Die Mauer, die getrennt hat. Klar, den Ossis wurde auch gesagt, das war ein Schutz. Schutz vor den bösen Kapitalisten. Aber in gewisser Weise war es doch vor allen Dingen auch eine Eingrenzung. Die Mauer stand nicht nur für Schutz, sondern auch vor Raub der Freiheit, für Trennung. Es gab ein Drinnen und es gab ein Draußen. Es gab Ossis und Wessis. Es gab die da drüben. Ja, von hier sagt man gesagt, die Ossis sind die da drüben. Und vom Osten aus gesehen war hier der Westen immer drüben. Neid. Ausgeschlossen sein. Man hatte nicht dieselben Rechte wie die anderen. Man hatte nicht dasselbe Bürgerrecht. Ja, es waren zwei Großmächte, die dahinter standen. Und es gab zwei Staatsbürgerschaften, zwei Völker. Als Kind hat man das vielleicht nicht so stark genommen. Aber es gab da in gewisser Weise eine Inkonsequenz, könnte man sagen. Es hieß Intershop. Es gab natürlich viele Sachen, die vielleicht nicht ganz so konsequent waren. Aber es gab Läden im Osten, die hielten Intershop. Und da konnte man mit Westmark Westprodukte kaufen. Und wenn man irgendjemand hatte, Angehörigen oder jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte, und dann hatte man vielleicht so eine Westmark mitbekommen, dann konnte man in diesen Intershop gehen und was einkaufen. Und da gab es Überraschungseier, Kaugummis, die es sonst nicht gab, Matchbox-Autos. Und so schürte das in einem schon als Kind das Verständnis, da auf der anderen Seite, da gibt es ein Leben, das es hier nicht gibt. An diese Zugehörigkeit da drüben sind Sachen geknüpft, die ich nicht habe. Verheißung. Würde man vielleicht im biblischen Kontext sprechen. Möglichkeiten, die ich hier nicht habe. Und man sehnte sich danach. Und so ist das immer. Was Kinder sich damals so erträumt haben, haben sie Erwachsene sich anders geträumt. Freiheiten, hinzuziehen, Urlaub zu machen zu können, wo ich möchte. Nicht eingeschränkt zu sein. Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Sehnsucht war wurde geweckt wegen der Mauer auf der anderen, was da auf der anderen Seite der Mauer sein könnte. Mauern durchziehen unser Leben, unsere Gesellschaften, unser Denken. Und Mauern machen immer, dass es ein Drinnen und Draußen gibt. Und sie wecken gleichzeitig diese starke Sehnsucht, und die ist in jedem Menschen von uns vorhanden, eigentlich dabei zu gehören. Und den Schmerz, wenn man irgendwo nicht dazu gehört. Und gleichzeitig auch die Sehnsucht, was da mitschwingt, wenn ich wo dazugehöre. Was für Möglichkeiten sich mir erschließen. Parteien träumen bei jeder Wahl dabei zu sein. In der Regierung vorzukommen, weil sich da Möglichkeiten erschließen, die ich sonst nicht habe. Ich bin zwar trotzdem Partei, aber nicht dabei. Manch einer tritt irgendwelchen Organisationen dabei, um mehr Einfluss zu gewinnen. Vielleicht Leute, die ja Freimaurern oder sonst was beitreten, irgendwelchen Geheimbünden oder vielleicht, man munkelt ja, manchmal weiß man gar nicht, ob die Sachen existieren, aber um wirtschaftlich mehr Einfluss üben zu können. Manch einer erhofft sich das Beisein bei gewissen Freundeskreisen und tut alles Mögliche. Bestimmte Klamotten kaufen, bestimmte Art zu leben, die gar nicht das eigene ist, nur um dabei zu sein und wiederum dann die Möglichkeiten zu haben, die diese haben, die Sachen, die sie versprechen. Der Text heute, deine zentrale Aussage würde ich sagen, mittendrin im Text, Vers 14, heißt es, Christus ist unser Friede. Und das heißt zum Ersten auch einmal Friede für dieses Herz, das sich ständig danach sehnt, irgendwo dabei zu sein und sich davon dann was zu versprechen. Aber auch ganz konkret Friede, weil Friede zwischen Menschen geschehen ist. Ganz wunderbar kombiniert er eigentlich und kombiniert und vermischt zwei Ebenen. Nämlich einmal ist es hier Friede gemeint, die zwischen den Menschen ist, könnte sagen auf der horizontalen Ebene. Und dann klingt immer wieder an, aber hier geht es auch um Friede zwischen Mensch und Gott, der vertikalen Ebene. Und schauen wir uns an, dreimal Punkte zu Christus unser Friede und dann auch dreimal Konsequenzen, die wir da praktisch draus ziehen können. Drei Punkte. Und wir können nicht auf längst alles eingehen, ne? Langer Text. Wir werden so Schlaglicht daraus nehmen. Christus unser Friede, das heißt zum Ersten, die Mauer ist weg. Aus 2 mach 1. Bisher, und so sagt er, ist es folgendes. Gott hat wie in der Gesellschaft, in der Welt einen Raum eröffnet, in dem er ein bestimmtes Volk erwählt hat. Einen heiligen Raum mitten in der profanen, normalen Welt. Und dieses Volk war wie abgeschirmt durch Gesetze und Regelungen. Man konnte nicht einfach dazu stoßen. In diesem Bund aufgenommen zu sein, war eine ganz bestimmte Sache nötig. Wurde eigentlich nur reingeboren. Es gab Bundeszeichen, es gab Verhalten, je nachdem, nach dem Gesetz, wie man sich verhalten hat, aber vor allen Dingen, wie ob man dazugehört hat, war man auch Bestandteil des Volkes Gottes und damit hatte man Möglichkeit, überhaupt zu Gott zu gelangen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es gab ein Drinnen und ein Draußen. Es gab Heiden und es gab Juden. Es gab das andere Welt und es gab das auserwählte Volk. Und damit waren die ausgeschlossen, die draußen waren, von den Hoffnungen und der Gemeinschaft mit Gott und der Hoffnungen, die sich daraus ergeben. Und nun sagt er, kommt Christus und hat aber diese Mauer abgerissen. Er hat diese Trennung aufgehoben. Es gibt nicht mehr das nur, das eine und dann die anderen, sondern es ist was Neues entstanden. Im 2. Korintherbrief sagt er, ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Alle, nicht nur dieses eine Volk, sondern alle hat er mit sich versöhnt. N.T. Wright in seinem Buch Paulus für heute hat das Bild eines Flusses, das heißt eigentlich von zwei Flüssen. Er beschreibt es, wenn Flüsse zusammenfließen, dann wird aus zwei eins. Und man kann schlecht erkennen, sozusagen, was ist der eine Fluss ist und was der andere Fluss ist. Das Interessante ist, dass bei uns ja meistens so ist, wenn ein großer Fluss ist und die kleinen Flüsse dann hineinfließen, dass diese kleinen Flüsse den Namen des großen Flusses sozusagen tragen. Aber in diesem Fall ist es anders. Der kleine Fluss, dieses kleine Volk, in dem der Messias geboren wird, nennt sich Volk Gottes, behält sozusagen den Namen. Und der große Fluss aller übrigen Menschen, der sozusagen mit da hineinströmt, der wird eigentlich damit hineingenommen, in den kleinen Fluss. So sagt er, ist eigentlich das Verständnis. Ja, noch größer ist eigentlich das Denken. Es ist nicht so, dass eigentlich jetzt die Eigenschaften komplett von dem einen übernommen werden, sondern wenn man es genau nimmt, entsteht was Neues. Eine dritte Sache, denn er sagt, weder durch das, was die anderen Völker so leben, noch durch das, was die Juden leben, was du als Jude tust, ist entscheidend, sondern das, was er in Jesus getan hat. Das ist entscheidend. Wer zu ihm gehört, ist Mitglied in diesem Fluss zum neuen Volk Gottes. Nicht, was Menschen tun, ist entscheidend, sondern was er getan hat. Nicht über die Zugehörigkeit zum Volk Israel sozusagen kommt man an Gott, sondern Zugehörigkeit zu Christus. Nicht Beschneidung, sondern Taufe. Und Taufe jetzt nicht so das Symbol, sozusagen die Handlung ist wichtig, sondern entscheidend ist, worauf die Taufe zielt und für was sie steht, nämlich dieser eine, der gestorben und auferstanden ist, in den ich hineinkomme. Nicht das Halten von Gesetzen, sondern Glaube, Vertrauen, mich ihm anzuvertrauen. Ihm anzugehören heißt, zum Volk Gottes zu gehören. Und damit haben alle die Möglichkeit, denn es liegt nicht bei mir, es liegt bei ihm. Und dazugehören heißt dann auch Anteil an den Verheißungen, an allen Verheißungen, an den Möglichkeiten. Die Mauer ist weg, es gibt eben kein Drinnen und Draußen mehr. Jeder kann kommen, jeder darf dazugehören. Und damit heißt es auch, für jeden ist Zugang zum Vater möglich. Aus fern wird nah. Er sagt das, ihr seid fern gewesen, aber jetzt seid ihr ganz nah dran. Ihr habt nicht nur Anteil an den Verheißungen, sondern an Gott selbst. Ich finde das spannend in dem Kontext, habe ich Folgendes gelesen. Ist ja auch ein bisschen interessant. Dass die Heiden damals, die haben immer gesagt, also die Heiden, die Völker drumherum, haben die Juden immer als Atheisten bezeichnet. Ja, und das Wort, was wir heute sozusagen als Atheisten verwenden, da haben damals Worte verwendet, die da sozusagen zu unserem Atheismus geführt haben. Und später haben diesen Spotttitel auch die Christen bekommen. Warum? Weil sie keine Götterbilder gemacht haben. Sie hatten sozusagen gar nicht richtig Gott verehrt. Nun sagt aber Paulus, nee, ist so nicht. Im Prinzip haben diese den wahren Gott eigentlich verehrt. Und die anderen haben nur menschengemachten Sachen angehängt. Und er geht sogar weiter und er sagt, selbst die, die sich ganz ernst Juden nennen, sie berufen sich auf ihre Beschneidung, aber das ist doch auch nur menschengemacht. Es geht um den wahren Zugang zum Vater und zum Herzen Gottes und das haben wir in Christus. Und das ist das Wichtige. Zugang beschreibt hier nicht nur, ich habe die Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu treten, sondern das Herz Gottes. Er spricht hier von Versöhnung. Ich habe Zugang zum Herzen Gottes. Ich habe Frieden mit Gott. In einer Beziehung, die voller Frieden und Ruhe ist. Wir sind eins. Ich glaube, das weiß man meistens immer erst im Nachhinein zu schätzen. Manchmal merkt man erst, wenn man sich wieder mit jemandem versöhnt hat, was man eigentlich vermisst hat. Manchmal schon davor, aber manchmal erst danach. Da denkt man, wie konnten wir so dumm sein und so lang auf Distanz leben, vielleicht auch innerer, nach außen vielleicht. Einheit, aber inner eigentlich entfremdet, nicht versöhnt, kein Friede. Und so ist es manchmal, wenn man dann wirklich den Vater aufsucht und sich ausspricht und merkt, und er spricht einem zu, du, es ist Frieden, wir sind versöhnt, wir sind eins. Und denkt, ja, jetzt kommt das Herz wirklich zur Ruhe. Jetzt bin ich bei ihm. Mein Herz hat Zugang zu ihm und gleichzeitig hat es Zugang zu seinem Herzen und ich merke seine Liebe. Und dann denkt man, das ist, was ich die ganze Zeit vermisst habe. Jetzt kann ich ruhig werden. Versöhnt, da steckt, und ich liebe dieses Wort, das Wort Sohn drinne in der Mitte. Versöhnt heißt Kind Gottes sein. Zu ihm zu gehören, zur Familie. Und das, was Gott über Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn in der Taufe, das gilt jedem, der sich an Jesus wendet und ihm anvertraut. Du bist mein geliebtes Kind. Um mit ihm versöhnt zu sein, das hilft auch einander zu versöhnen, zu leben. Das ist der nächste Punkt. Die Feindschaft, so sagt er, ist getötet. Wunderschöner Begriff. Die Feindschaft getötet. Aus Frieden mit Gott, die Vertikale, erwächst Frieden untereinander, auf der Horizontale, unter den Menschen sozusagen. Ein Beispiel. Da sind zwei Angestellte einer Abteilung. Der eine ist zwar Leiter dieser Abteilung und der andere ist ihm untergeordnet. Und die beiden arbeiten da so miteinander, gegeneinander. Da ist Neid, weil der eine ein bisschen mehr verdient als der andere, ne? Vielleicht auch ein bisschen viel mehr. Und der eine darf dem anderen Anweisungen geben. Der eine steht über dem anderen. Da ist Rangelei, Konkurrenzdenken, vielleicht auch Spott. Manchmal lässt man es raushängen, macht den anderen nieder, der unter ihm steht. Und manchmal ist der unter ihm steht, ja, fängt dann an, negativ zu reden über den Chef. Und eines Tages holt der Chef, der Besitzer dieser ganzen Firma, diesen Chefabteilungsleiter und den Angestellten darunter in sein Büro. Das erste Mal für beide, dass sie im Chefbüro sitzen. Und sie werden eingeladen, werden an den Tisch gesetzt und er sagt, ich brauche euch beide für ein Projekt. Ihr werdet beide noch in eurer Abteilung zugeordnet sein. Ja, der eine als Chef, der andere darunter. Aber mein Projekt, was ich euch beiden gebe, und da brauche ich euch beide dazu, hat Priorität. Und weil ich euch jetzt vor dieser Zeit vor allen Dingen so verstehe, wird euer Gehalt angeglichen. Und zwar beide bekommt ihr dasselbe und beide bekommt ihr höheres, viel höheres Gehalt. Wenn die sich im Alltag wieder begegnen, dann ist der eine immer noch der Chef von dem anderen. Aber mittlerweile hat sich alles verändert. Denn auf oberster Instanz sind sie gleichgestellt. Kommen dasselbe. Wissen beide, sie sind ganz nah am Chef. Es ist weniger Konkurrenzdenken, weniger Neid. Der eine kann dem anderen über sich stehen lassen und Anweisungen befolgen. Ja, vielleicht reden sie sogar miteinander freundlich und überlegen konstruktiv, wie es weitergeht. Denn vom Chef sind sie gleichgestellt. Das ist, was geschieht, wenn jemand versöhnt ist mit dem Vater und sich daher versteht. Und Menschen sich untereinander so verstehen, dann werden die Unterschiede relativiert, beziehungsweise sie fallen nicht mehr so ins Gewicht, denn auf oberster Instanz sind wir alle sein. Die Feindschaft wird getötet. Unterschiedlichkeit wird auf einmal zur Chance, aber nicht mehr Grund für Neid, Grund, um Mauern hochzuziehen. Frieden untereinander ist möglich. Drei praktische Schlussfolgerungen, die wir vielleicht daraus ziehen können. Erstens, wenn die Mauer weg ist, dann heißt es, als Einheit von heißt es, dass wir uns gerade als Gemeinde als Einheit verstehen, als Einheit von Geschwistern. Das ist sozusagen ein Punkt gegen die Mauer in unseren Köpfen. Ich finde das immer wieder interessant, gerade beim Ost- und West-Thematik, wie sehr die Mauer noch in den Köpfen ist. Im Prinzip sind wir ein Land, ein Volk. Und da gibt es immer noch die Leute, die sich benachteiligt fühlen und denken, oh, auf der Seite des Ostens und denken, oh ja, also mir geht es immer noch schlecht, die Gehälter sind immer noch nicht angeglichen, wie auch immer. Und dann gibt es die Leute im Westen, oh, wir pulvern so viel Solidaritätszuschlag da rein und das fließt alles weg, weil müsste man uns auch mal helfen oder wie auch immer. Ich bin Vorurteilen begegnet, sagt der, unter Christen übrigens, wo der gesagt hat, der Herr kann mich meinetwegen nach Afrika oder sonst wohin schicken, aber bitte nicht in den Osten. Ja, das ist gar nicht so witzig. Es wird immer nette Sprüche über den Osten gemacht, aber ich sage euch, die Mauer ist in den Köpfen. Und so ist es leider auch in der Gemeinde Jesu. Die Mauer ist noch in unseren Köpfen. Da ist nicht ein Wir da, sondern die und wir, die und ich. Manchmal hört man es in den Formulierungen wie die Gemeinde, wo ich dann schon denke, du bist doch ein Teil der Gemeinde. Hey, wir sind eins. Es ist die, die sich so komisch verhalten. Oder die aus dem und dem Team und die und so und so. Wir sind Geschwister. Wir sind eine Ebene. Ja, und als Geschwister müssen wir nicht mit jedem befreundet zu sein. Das stimmt. Aber wir haben Verantwortung füreinander. Wir tragen einander, wie es gute Geschwister machen. Wir schauen aufeinander. Und vielleicht nicht jeder nach jedem ganz, aber im Prinzip hat er schon Verantwortung für jeden. Es gibt Unterschiede und es ist wirklich eine Herausforderung in der Gemeinde. Wir haben soziale Unterschiede, unterschiedliche Gehaltsklassen, Möglichkeiten, Geld, das vorhanden ist, unterschiedliche Probleme, die damit verbunden sind. Wir haben intellektuelle Unterschiede oder auch von den Begabungen sehr unterschiedliche Menschen in der Gemeinde. Wir haben sogar sehr religiös, würde ich mal sagen, unterschiedlich geprägte Menschen mit unterschiedlichen Frömmigkeitsrichtungen. Da gibt es die Leute, die viel mehr landeskirchlich geprägt sind und sich so mehr verstehen. Und es gibt auf der anderen Seite, die, würde ich sagen, mehr freikirchlich geprägt sind und sagen, hier, ich will viel enger Kontakt haben und untereinander. Und wir finden nur zusammen, wenn wir uns als Einheit verstehen, wenn wir den anderen als Bruder, als Schwester sehen. Der andere tickt anders, ja, aber wir gehören zusammen. Wenn ich eine Mauer ziehe und sage, dass es gibt die und die, dann fängt das Vergleichen an, fängt der Neid an, fängt das Reden übereinander an. Und die erste Entscheidung ist in unserem Kopf, dass wir sagen, es gibt eben nicht mehr die und ich, sondern es gibt nur noch das Wir. Eine solche Gemeinschaft, die kann unabhängig von Orten geschehen. Manchmal beobachte ich, dass Leute, Christen untereinander manchmal enger verknüpft sind, obwohl sie vielleicht hunderte, tausende Kilometer auseinander wohnen. Und es gibt Christen, die wohnen Haustier an Haustier und finden nicht zueinander. Denn die Entscheidung wird gefällt in unserem Herzen. Sehen wir uns einander oder nicht? Verstehen wir uns als Einheit? Er sieht uns als Einheit. Er hat die Mauer abgerissen. Bauen wir sie nicht wieder auf, auch nicht in Gedanken. Und das Zweite, und was uns dazu hilft, ist erstens anzunehmen, zwei Punkte dazu noch, nämlich zweitens den Zugang zum Vater. Siehst, wir haben Zugang zum Vaterherz Gottes. Das ist nicht nur ein theoretischer Gedanke, das will gelebt werden. Wir haben es hier mit einer Person zu tun, mit einem lebendigen Gott. Und ich merke selber immer wieder, es ist ein Riesenunterschied, ob ich nur darum weiß oder ob ich mich zu ihm begebe. Das ist wie bei unseren leiblichen Eltern. Schön, wenn sie irgendwo existieren noch. Oder unsere Kinder. Aber entscheidend ist doch, dass wir Kontakt aufnehmen. Dann spüren wir was von dem Gegenüber. Dann wird die Beziehung wieder wach. Dann hat der andere die Möglichkeit, auf uns Einfluss zu üben. Und so ist es auch beim Vaterherz Gottes. Es geht darum, zu ihm zu gehen. Manchmal wundern wir uns, wo dieser Zwiespalt, die Entfernung untereinander herkommt. Und ich denke, ja, wie sieht's aus? Sind wir betende Gemeinde? Bin ich ein betender Pfarrer? Suche ich die Gegenwart Gottes? Ich muss mich nicht wundern, wenn mein Herz kalt gegenüber Menschen wird, wenn es nicht die Chance hat, Zugang in seiner Gegenwart zu leben und zu tanken. Und vielleicht ist das der erste Anfang, dass ich mich zu ihm bewege und sage, Vater, ich komme zu dir. Mein Herz ist kalt meinen Geschwistern gegenüber geworden. Ich brauche deine Gegenwart. Ich muss deine Versöhnung spüren, damit mein Herz wieder weich wird. Denn es schützt uns, irgendwas beweisen zu wollen. Es macht unser Herz frei in seiner Gegenwart, macht unser Herz, wird unser Herz befreit vom Urteilen übereinander, vom Vergleichen und damit wird die Feindschaft wirklich getötet in unserem Herzen. Zugang zu Gott, das heißt, wir kämpfen gegen die Mauer in unserem Herzen. Und drittens, etwas für die Mauer, gegen die Mauer in unserem Verhalten. Die Feindschaft muss weg. Feindschaft der Feindschaft besteht nur darin, dass wir aufeinander zugehen. Nochmal ein Beispiel Ost und West in Deutschland. Die beste Möglichkeit, seine inneren Vorbehalte zu überwinden, ist, von dieser Seite betrachtet, mal in den Osten zu ziehen. Oder wenigstens Besuche zu machen. Oder andersrum, für alle, die im Osten wohnen, Gegenden des Westens aufzusuchen, Menschen kennenzulernen, Beziehungen zu schließen. Das überbrückt die Distanz besser als alles andere. Und das gilt auch für kulturelle Unterschiede, soziale Unterschiede, intellektuelle Unterschiede. Es gibt nur eine große Sache. Es gibt eine große Sache neben dem Vaterherz Gottes, nämlich, dass wir selber aufeinander zugehen. Bewusst den anderen suchen. Und nicht darauf zu warten, dass der andere auf mich zukommt, sondern dass ich auf ihn zugehe. Und darum zu wissen, wenn der andere sich zurückzieht, eine Mauer aufbaut, vielleicht macht das aus Angst, dann gilt es an mir, auf ihn zuzugehen, ihm nachzugehen. Wenn sich jemand benachteiligt fühlt, nicht zu sagen, hey, hat doch keinen Grund zu, dann stimmt irgendwas nicht, dann geh ihm nach, such ihn auf. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden, sagt Paulus in Römer 12. Es gilt, diese Mauern abzureißen, indem wir die anderen aufsuchen. Und das vielleicht gerade in dieser, wie wir es sagen, Corona-Zeit. Ich sage nicht, geht über alle Hygienemaßnahmen drüber hinaus, aber ich sage, dass gerade diese Zeit unsere Beziehungen attackiert. Und gerade jetzt heißt es, dass wir Gegenwart von anderen Leuten suchen oder wenigstens den Kontakt über Telefon oder was auch immer. Unsere Herzen werden dazu genötigt, sich zurückzuziehen und Mauern aufzubauen. Und es entstehen Gedankenwelten in uns, die manchmal gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Das liegt an der Distanz untereinander. Und diese Distanz gilt es zu überwinden. Und wenn wir das nicht körperlich tun können und dürfen, dann auf anderen Wegen. Aber es gilt, aktiv zu sein, jetzt gerade nach den Geschwistern Ausschau zu halten und so aufeinander zuzugehen. Ja, es sind drei heilsame Punkte, die er uns lehrt. Die Mauer ist weg. Wir haben Zugang zum Vater. Wir sind Geschwister. Die Feindschaft ist eigentlich getötet. Und dieses zu leben, indem wir uns als Geschwister verstehen, aufeinander zugehen, aber auch in seiner Gegenwart unser Herz heilen lassen. In diesem Sinne, jagt dem Frieden nach. Christus ist unser Friede. Amen.